Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich auf meine Uhr schaue, dann sind wir genau an dem Punkt angelangt, den wir Abendruhe nennen. Nach einem anstrengenden Tag dürfen wir uns von unserer Arbeit ausruhen. Und ausruhen, Ruhe, das ist unser Stichwort für unsere heutige Quellkornsendung. Wir haben uns Gedanken gemacht, was es mit der Ruhe auf sich hat. Dass der Mensch unmöglich 24 Stunden auf den Beinen sein kann, um die nächsten 24 Stunden wieder weiterzumachen. Der Mensch braucht Zeiten der Ruhe. Im Buch Genesis heißt es, wie Sie alle wissen, und Gott ruhte am siebten Tag. Also auch der Schöpfer hatte das Bedürfnis, jetzt endlich auszuruhen von seinem Werk. So sagt es die Bibel. Und wir Menschen sind so gelagert, dass wir es ihm nachtun müssen. Wir müssen einfach Zeiten der Ruhe finden, uns Zeiten der Ruhe, des Ausruhens gönnen, sonst werden wir schlicht und ergreifend krank. Ein Mensch, der ständig und ständig und ständig auf den Beinen ist und immer, immer, immer nur aktiv ist, dieser Mensch wird krank. Sie kennen das Modewort Wellness. Manager, die rund um die Uhr anscheinend gefordert sind, kommen auf die tolle Idee, in einem Kloster sich auszuruhen, Stille zu finden und neu aufzutanken, um weiterarbeiten zu können, vielleicht auch, um nicht durchzudrehen. Der Mensch ist darauf angewiesen, der Mensch ist so konzipiert, dass er Zeiten der Ruhe braucht. Ein Baby, das frisch auf die Welt kommt, das Einzige, was ihm am meisten nützt, ist die Ruhe. Ein kleines Kind braucht viel Ruhe, um sich entwickeln zu können. Und wir, und das ist die Frage, wie halten wir es mit der Ruhe? Wir schreien, wenn wir richtig müde sind, schreit unser Herz und auch unser Leib nach Ausruhen. Wenn wir müde, geschafft, ausgelaugt, ausgebrannt sind, das sind so die Bezeichnungen, die wir dann von uns geben. Wir möchten endlich mal wieder unsere Ruhe haben. Und wenn dann noch etwas dazu kommt, dann ist das Maß voll. Und dann sagen wir, jetzt lass mich endlich mal in Ruhe. Ich glaube, es ist wichtig für uns, dass wir uns selber diese Zeiten der Ruhe einplanen, dass wir diese Zeiten der Ruhe wirklich erleben, sodass wir innerlich gestärkt wieder weitergehen können. Wir haben in die Heilige Schrift geschaut, in die Psalmen, wir haben ins Evangelium geschaut, ob da auch die Rede von Ruhe ist. Und wir haben ganz viele Stellen gefunden, die wir Ihnen zu Gehör bringen möchten, aber auch, die Sie sich merken sollten. Denn der Mensch ist nicht dafür geschaffen, unentwegt und ohne Pause, ohne Ruhe aktiv zu sein. Denn die Seele wird krank, wenn sie keine Ruhe mehr findet. Und ein ruheloser Mensch, er wird krank. Der Heilige Geist, der uns immer wieder Ruhe schenken möchte, Erholung schenken möchte, ihn wollen wir jetzt anrufen und bitten, dass er bei unserer Meditation dabei sein möge, dass er uns die nötige Ruhe schenken möge, damit wir Gedanken denken, die uns weiterhelfen und die unser geistliches Leben zu vertiefen vermögen. Komm, Heiliger Geist, in dir ist alle Ruhe, in dir ist alle Harmonie und Ausgeglichenheit, in dir ist ein vollendetes Maß. Du kennst unser unruhiges Herz, du kennst unsere Müdigkeit, du weißt, wie oft wir ausgetrocknet sind, wie sandiger Boden. Du bist es, der uns Ruhe verschaffen möchte. Mach unser Herz offen, damit wir erkennen, wie wir immer besser in deiner Gegenwart zur Ruhe kommen können. Schenke uns diese Quelle der Kraft und gib uns jetzt ein hörendes Ohr und ein hörendes Herz. Amen. Amen. Nach einer kleinen Musikpause wollen wir mit unserer Betrachtung beginnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz hören Sie heute die Quellgrundsendung mit dem Thema der Ruhe. Und wir hoffen, dass Sie jetzt in Ruhe zuhören können und sich einige Gedanken, die wir mit Ihnen teilen möchten, zu Herzen gehen lassen können. Wie Mutter Theresia zu Beginn schon gesagt hat, gibt es in der Bibel einige Stellen zu finden zum Thema der Ruhe. Und sie hat auch schon die erste Stelle genannt, die erste Stelle im Alten Testament, nämlich im Buch Genesis. Da heißt es zu Beginn des zweiten Kapitels: So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am siebten Tage vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Gott, der die Welt erschuf, der uns Menschen erschuf und uns das Leben schenkte und der uns als sein Abbild geschaffen hat, er ruht, nachdem er alles vollbracht hatte, heißt es hier. Er vollbringt sein Werk in 6 Tagen. Er schafft das ganze Universum. Er vollendet seine Schöpfung und dann ruht er aus. Es scheint dazu zu gehören, dass nach getaner Arbeit auch eine Ruhepause gefragt ist. Wenn es schon bei Gott so ist und wir doch sein Abbild sein sollen, so ist es auch uns zu eigen, dass wir nach einem Arbeitstag beispielsweise, nach einem bestimmten Werk, das wir getan haben, auch ausruhen dürfen und auch ausruhen müssen. Denn wir müssen mit unseren Kräften haushalten. Und wir können uns nicht verausgaben. Und wenn wir es tun, dann brechen wir zusammen. Wenn es hier im Buch Genesis heißt, er ruhte, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte, dann bedeutet es, dass ich das Werk, das ich in meinem Leben tue, an jedem Tag, in jeder Woche, was mir nun aufgetragen ist, dass ich es erst vollbringen soll, bevor ich ausruhe, aber es heißt nicht, dass es schon ganz zu Ende geführt ist. Es ist etwas anders als bei Gott, der seine Schöpfung vollendet hat. Wir Menschen sind nicht immer fertig am Abend eines Tages oder am Ende einer Woche oder sogar am Ende eines Jahres. Aber es gibt ja immer wieder diese Neuanfänge an jedem Tag, in jeder Woche, in jedem Monat. Das, was mir jetzt aufgetragen ist für diesen Tag, das darf ich vollenden. Und das heißt nicht, dass alles schon fertig ist. Und das ist vielleicht ein wichtiger Gedanke, der uns sehr oft gerade in eine Ruhelosigkeit zu führen vermag, wenn wir meinen, wir müssen alles geschafft haben. Wir müssen mit allem fertig sein und wir müssen vielleicht mehr machen als der Nachbar oder es schöner und besser machen als dieser oder jener. Nein, es genügt, das zu tun, was wir tun können, was wir tun sollen, wozu wir fähig sind, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Dann können wir nach getaner Arbeit so ruhen, wie es auch Gott tat. Und dazu fällt mir auch der Gedanke ein, des Sonntags, über den so viel diskutiert wird. Es geht ja hier um diese Sonntagsruhe. Es heißt, Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott. Es ist ein heiliger Tag, nicht von uns Menschen her gesehen, dass wir sagen, ja, wir wählen jetzt einfach diesen Tag aus und machen ihn zu einem Tag, an dem wir nicht arbeiten müssen. Nein, es geht darum, dass Gott ihn gesegnet hat und für heilig erklärt hat, weil auch er an diesem Tag ruhte nach seiner Arbeit. Und die Diskussionen darüber, ob man den Sonntag abschaffen soll oder ob man doch Arbeit zulassen soll, diese Diskussionen haben nicht diesen heiligenden Gott vor Augen, der doch diesen Tag als heilig bestimmt hat. Und es geht ja auch nicht einfach nur darum, um zu ruhen an diesem Tag. Wir dürfen uns diese Ruhe gönnen. Sondern es geht ja auch darüber hinaus darum, dass wir an diesem Tag, an diesem Sonntag, ganz besonders uns Zeit nehmen für Gott, der uns doch geschaffen hat und der uns diese Schöpfung zur Verfügung gestellt hat, an der wir uns freuen dürfen. Wir brauchen die Ruhe für uns, aber wir brauchen sie auch, um uns Gott zuwenden zu können. Und darum geht es an diesem siebten Tag, an unserem Sonntag, der uns nach wie vor heilig ist. Es gibt aber im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament noch andere Stellen, an denen von Ruhe die Rede ist. Ich denke da an das Buch Josua. Da heißt es zum Beispiel, der Herr, euer Gott, gewährt euch Ruhe und gibt euch dieses Land. Es geht darum, dass Gott sein Volk Israel in das verheißene Land führen möchte. Er gibt seinem Volk dieses Land und damit, so heißt es hier, gewährt er ihnen Ruhe. An anderer Stelle heißt es auch, es ist das Land der Ruhe. Und wenn es in einem Psalm heißt, Psalm 132, das ist für immer der Ort meiner Ruhe. Hier will ich wohnen, so sagt Gott. Dann ist mit diesem Ort der Ruhe Zion gemeint, also Jerusalem. Und auch im Buch Jesaja wird von Jerusalem als dem Ort der Ruhe gesprochen. Also Gott führt sein Volk in ein Land und auch in eine Stadt, wo sie Ruhe finden können. Überall, wo sie vorher waren, hatten sie keine Ruhe. Waren sie in ständiger Unruhe, in der Suche nach diesem Land, ja, auf der Suche nach dem Land der Ruhe. Und in Israel, in dem verheißenen Land, dort finden sie diese Ruhe. Und ganz besonders in der Stadt Jerusalem. Warum? Weil sie dort den Tempel gebaut haben, in dem die Bundeslade aufbewahrt wurde. Zuvor wurde sie immer wieder mitgetragen, immer wieder an einem anderen Ort aufgestellt, immer wieder in ein anderes Zelt gestellt. Aber nun hat die Bundeslade einen festen Platz bekommen. Und dort möchte Gott ruhen. Dort ist er immer zu finden für die Menschen. Und er schenkt ihnen selbst diesen Ort der Ruhe, indem er sie in dieses Land hineingeführt hat, das er ihnen verheißen hat. Und doch finden wir immer wieder, vor allem in den Psalmen, die Rede davon, dass der Psalmbeter, dass der Mensch doch keine Ruhe findet. Zum Beispiel im Psalm 22 heißt es: Mein Gott, ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Oder im Psalm 55: Hätte ich doch Flügel wie eine Taube, dann flöge ich davon und käme zur Ruhe. Der Mensch gerät immer wieder in Unruhe. Gott hat ihn zwar in das verheißene Land, in den Ort der Ruhe geführt, aber im Menschen selbst gibt es immer wieder die Unruhe. Und immer wieder wird darüber geklagt im Alten Testament, dass diese Unruhe nicht zur Ruhe kommen lässt. Hätte ich doch Flügel wie eine Taube, dann flöge ich davon und käme zur Ruhe. Das heißt doch, hier, wo ich jetzt bin, dort finde ich diese Ruhe nicht. Aber wenn ich davonfliegen könnte, dann könnte ich dorthin fliegen, wo ich zur Ruhe komme. Da fällt mir wieder dieser Satz ein von vorher, wo Gott sagt: Das ist für immer der Ort meiner Ruhe, in Zion, dort, wo der Tempel steht. Vielleicht würde der Psalmbeter gerne dorthin fliegen und zur Ruhe kommen. Warum gerade dorthin? Der Mensch sucht immer wieder nach der Begegnung mit Gott, weil er spürt, dass er dort zur Ruhe kommt, beim Herrn. Und im Buch Jesaja heißt es zum Beispiel, nur ein kurzer Satz, aber es liegt sehr viel darin: Nur in der Umkehr und der Ruhe liegt eure Rettung, so sagt Gott zu uns Menschen. Also wir finden nur die Rettung, wenn wir umkehren von dem Ort der Unruhe hin zur Ruhe. Nur in der Umkehr und der Ruhe liegt meine Rettung. Also fliehe ich doch den Ort der Unruhe und suche den Ort der Ruhe. Und wo könnte ich diesen Ort besser finden als dort, wo Gott ist? Und dabei ist mir eine Zusage tröstlich, die wir im Buch Jesus Sirach finden. Da heißt es: Die Augen des Herrn ruhen auf denen, die ihn lieben. Ich bin doch derjenige, der diese Ruhe sucht, der sich nach der Ruhe sehnt. Und ich kann gewiss sein, dass auch die Augen des Herrn, die Augen meines Gottes, auf mir ruhen. Seine Augen, sie schauen nicht unruhig von hier nach dort, sondern sie schauen jeden Menschen, jeden einzelnen Menschen in Ruhe an. Und wenn ich Gott liebe, wenn ich ihn wirklich von innen heraus liebe, dann werde ich diesen Blick spüren, wie er auf mir ruht. Und was gibt es Schöneres als diesen Augenblick Gottes, wenn seine liebenden Augen auf mir ruhen? Es gäbe noch viele andere Stellen zu nennen aus dem Alten Testament. Es soll genügen. Ich möchte gerne nochmal zusammenfassen, dass Gott selbst ruhte nach getaner Arbeit und dass er uns Menschen in das Land, in das verheißene Land der Ruhe führen möchte, dass er dieses auserwählte Volk auch tatsächlich in dieses Land geführt hat und dass er wohnt im Ort der Ruhe. Und dass dort, wo Gott ist, wir diese Ruhe finden dürfen. Er hat es uns zugesagt. Und es gibt genügend Beispiele von Menschen, die diese Ruhe bei Gott gefunden haben. Lassen wir uns immer wieder auf die Suche ein nach Gottes Augenblick. Egal, was wir tun und wo wir sind, wir brauchen nur unsere Augen zu schließen, wenn es auch nur unsere inneren Augen sind, und Gott anzuschauen und seinen Blick wahrzunehmen, wie sein Blick liebend auf uns ruht. Das kann uns zu einer inneren Ruhe führen, die es uns wieder leichter macht, im Alltag weiterzuleben und weiterzuarbeiten. Gönnen wir uns immer wieder die Ruhe, aber nicht einfach nur eine leere Ruhe, sondern eine Ruhe, in der wir die Möglichkeit haben, zu Gott zu finden und uns von ihm selbst wieder zur Ruhe führen zu lassen. Hören wir nun in Ruhe noch ein wenig Musik, bevor wir uns noch weitere Gedanken machen werden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt noch ein bisschen Ruhe haben, uns zuzuhören, dann bin ich ganz beruhigt. Denn jetzt brauchen wir ein wenig Ruhe, weil es um eine Bibelstelle geht, die für mich persönlich ganz schön ist und die mir ganz viel gibt und die mir sehr zu Herzen geht. Ich habe schon oft darüber nachgedacht. Es heißt da im Johannesbrief: Gott ist größer als unser Herz. Auch wenn unser Herz uns anklagt, er ist größer. Und in seiner Gegenwart wird unser Herz sich beruhigen. Ich stelle mir ein Kind vor, das ganz unruhig ist, das ganz was Schlimmes erlebt hat und das ganz schnell in die Arme seiner Mutter flüchten möchte. Das Kind ist ganz aufgeregt, rennt auf seine Mutter zu, sie nimmt es in die Arme und siehe da, das Kind beruhigt sich. Und so stelle ich es mir vor. Wir sind wie aufgeregte Kinder, die in die Arme des Vaters oder der Mutter flüchten möchte. Und wenn Johannes sagt, dass unser Herz uns anklagt, dann bedeutet dies für mich, wie oft muss ich mir eingestehen, ich habe etwas falsch gemacht oder ich ärgere mich über mich selber, dass ich so oder so reagiert habe, vielleicht nicht gar so freundlich oder liebevoll, wie ich es gerne möchte. Und eins gibt das andere und alles regt mich auf und macht mich unruhig. Und ich mache mir Vorwürfe. Das heißt, mein Herz klagt mich an. Und ich erlebe es hier ganz konkret, wenn ich in die Anbetungsstunde gehe, mitten am Tag, wenn ich mich vor das Allerheiligste hinknie, in seine Gegenwart, in seine eucharistische Gegenwart, an die ich ganz fest glaube, die ich anbete, dann ist es ganz oft so, dass sich mein Herz in seiner Gegenwart beruhigt. Ich muss also nicht warten, bis irgendwann, bis ich den Herrn von Angesicht zu Angesicht schauen darf, wenn ich seine Gegenwart erfahren darf, dass sich da mein Herz beruhigt. Nein, wir dürfen es heute schon erfahren. Wir dürfen es heute schon erfahren, wenn wir seine Gegenwart suchen, dass wir dieses zur Ruhe kommen erfahren. Es ist oft, dass ich in die Anbetungsstunde gehe und irgendetwas mitschleppe, was mich beunruhigt. Sobald ich es vor den Herrn hinlege, dieses mein unruhiges Herz in sein Licht halte, in diese eucharistische Sonne, dann gehe ich nie so aus dieser Anbetung, wie ich hineingegangen bin. Denn seine Gegenwart beruhigt tatsächlich mein Herz. Jesus wollte ja bleiben damit wir eine Stätte haben, wo wir hingehen können, wo wir sagen können, ja, ich glaube, da ist er, da ist seine Gegenwart, diese Gegenwart, die mich beruhigen möchte, die mir Ruhe verschaffen möchte, meinem unruhigen Herzen. Er wollte bleiben, weil er wusste, dass der Mensch in seiner Unruhe nach einem Punkt suchen würde, wo er denn zur Ruhe kommen könnte. Und dieses Geschenk seiner eucharistischen Gegenwart ist tatsächlich ein solcher Ort. Ich erlebe es, dass viele Menschen bei uns tagsüber einen Schritt in unsere Kapelle tun und schon werden sie von einem Schweigen umfangen, das sie fasziniert. In diesem Schweigen können sie aus der Hektik des Alltags wieder neu auftanken. Sie können in diesem Schweigen spüren, dass da einer ist, der Ruhe schenken möchte. Natürlich haben die wenigsten die Möglichkeit, ganz schnell mal in eine Anbetungskapelle zu gehen. Wenn wir dem heiligen Paulus glauben, dann sind wir ein Tempel des Heiligen Geistes. Dann ist unser Herz selber eine Stätte, wo Gott wohnen möchte. Und wenn wir in unser Inneres einkehren und uns vorstellen, dass Gott in unserem Herzen so anwesend sein möchte, dass wir bei ihm Ruhe finden können, dann wird es uns geschenkt. Der Mensch, der immer wieder angeklagt wird von seinem Herzen, der immer wieder unruhig wird, sein Herz darf sich in seiner Gegenwart, nämlich in der Gegenwart Gottes, beruhigen. Und wie sehr sehnen wir uns danach? Herr, wir danken dir, dass du uns diese Gegenwart schenkst, wo du uns fraglos annimmst, wo du uns tröstest, wo du unserem Herzen und unserer Seele Ruhe schenkst. Wir danken dir dafür. Nach ein wenig Musik werden wir in unseren Betrachtungen weitermachen.
Mutter Theresia hat schon eben davon gesprochen, dass es im ersten Johannesbrief heißt, dass sich unser Herz in seiner Gegenwart beruhigen kann. Es geht um unser Herz, oder an anderer Stelle heißt es auch, unsere Seele will bei ihm ruhig werden. Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, sagt der Psalmbeter. Es geht also nicht nur um eine äußere Ruhe, also eine Stille, eine Lärmlosigkeit sozusagen, in die ich hineintauchen kann, sondern es geht um die Ruhe und die Stille in mir. Mein Herz oder meine Seele, sie möchten letztendlich zur Ruhe kommen. Und Bruder Roland Faustin hat eben im Lied besungen, wo wir genau diese Ruhe finden können für unser Herz und für unsere Seele. Jesus selbst hat es uns zugesagt und wir haben seine Worte überliefert und wir wissen, dass wir uns an ihn wenden dürfen. Der Originaltext aus dem Matthäusevangelium heißt: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wer von uns plagt sich nicht oder hat eine schwere Last zu tragen, in welcher Form auch immer? Es gibt kein Leben ohne Plage, und jeder wird von irgendetwas bedrückt und trägt eine Last. Und Jesus sagt nicht: Ich werde alles von euch nehmen und ihr werdet keine Last mehr zu tragen haben, ihr braucht euch nicht mehr zu plagen, sondern er sagt: Ich werde euch Ruhe verschaffen. Es kommt also nicht darauf an, dass wir möglichst leicht durchs Leben kommen, sondern dass wir das, was wir tun, mag es leicht oder schwer sein, dass wir es mit einer Ruhe tun, und zwar mit einer inneren Ruhe. Und Jesus sagt uns zu: Ich werde euch diese Ruhe verschaffen. Und wie können wir es erreichen? Er sagt: Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Das heißt nichts anderes als: Nehmt euer Leben so an, wie es ist, mit all seinen Lasten und Plagen. Nehmt es an und lernt genau das von mir. Ich habe es auch getan. Ich habe auch mein Joch getragen. Und Jesus sagt: Ich bin gütig und von Herzen demütig. Und wenn wir von ihm lernen sollen, so sollen auch wir lernen, gütig zu sein und von Herzen demütig. Denn nur so werden wir Ruhe finden für unsere Seele, so sagt Jesus. Also kommt es darauf an, gütig und demütig zu sein und das zu tragen, was uns zu tragen aufgetragen ist, sozusagen. Es nicht abwerfen zu wollen und in immer größere Unruhe zu geraten, weil es uns immer noch nicht gelungen ist, alles von uns abzuschütteln. Ja, das Leben ist nicht immer leicht. Aber lassen wir uns von Jesus helfen. Schauen wir auf ihn, wie er seinen Weg gegangen ist. Und wenden wir uns immer wieder ihm zu, in der Anbetung, aber auch in jedem Gebet, das wir zu ihm sprechen. Es gibt das Jesusgebet, ein Ruhegebet, das es uns ermöglicht, immer und überall mit ihm verbunden zu sein, was immer wir auch tun. Und wer einmal versucht hat, dieses Jesusgebet zu beten, der weiß, wie sehr er davon in die Ruhe geführt worden ist und auch in die Bereitschaft, sein Joch immer mehr anzunehmen und es immer froher zu tragen, mit einem immer froheren Herzen. Und so wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder diesen Blick auf Jesus richten, dass wir spüren, dass er auf uns schaut, dass er uns liebend anschaut, dass sein Blick auf uns ruht und dass wir diesen seinen Blick erwidern mit unserem Blick, aber auch mit unserer Bereitschaft, mit der Bereitschaft, unser Leben ganz in seinen Dienst zu stellen, indem wir unser Joch auf uns nehmen, so wie er sein Joch auf sich genommen hat. Zum Schluss noch der Gedanke des Herzens Jesu. Lassen wir uns immer wieder von ihm an sein Herz führen, denn dort ist der Sitz seiner Liebe. Das ganze Jahr über dürfen wir an seinem Herzen ruhen und uns dort ausruhen, denn nur an seinem Herzen findet unsere Seele, unser Herz, die Ruhe, die wir brauchen zum Leben. Und so möchten wir uns nun für heute von Ihnen verabschieden und Ihnen wünschen, dass Sie immer wieder von ihm in die Ruhe hineingeführt werden, die Sie brauchen, um so leben zu können, dass Sie zufrieden, glücklich in seiner Gegenwart leben können. So verabschieden wir uns aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, ihre Schwestern
Maria Theresia
und Franziska Katharina.